Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, heute live aus dem Bauhausmuseum in Weimar, das vor wenigen Stunden erst eröffnet worden ist. Ein neues Museum für das, was das Bauhaus hier in Weimar hervorgebracht hat. 1919 gegründet von Walter Gropius. 6 Jahre waren die Bauhäusler hier aktiv, bis sie vertrieben wurden aus der Stadt. Und jetzt, 100 Jahre später, also großes Jubiläum. Der Andrang ist wahnsinnig groß, auch jetzt noch um diese Uhrzeit. Bis 24 Uhr stehen heute die Tore offen. Draußen ist Mambula, hat mir gerade ein Besucher erzählt. Also das heißt nicht Aufstand, aber eben hunderte Meter lange Schlangen. Jeder will hier rein ins neue Bauhausmuseum. Dabei muss man sagen, es sind nicht alle glücklich, die Weimarer, mit diesem Neubau, mit der Architektur, mit der Betonfassade. Wir haben mal ein paar Stimmen eingeholt.
Eckig, ja, irgendwie so streifig, ja, auf jeden Fall auffällig, aber für mich jetzt nicht so unbedingt ansprechend.
So ein großer Kasten, aber so typisch Bauhaus-Style.
Wenn man es sieht, verbindet man es mit Bauhaus, würde ich sagen. Geradlinig, ohne viel Schnickschnack.
Ist halt ein großer grauer Klotz. Ich finde es nicht so schön.
Ich finde es unmöglich, scheußlich.
Die Bevölkerung behauptet, dass es wie ein Bunker ausschaut.
Gefällt uns nicht, gefällt allen nicht.
Weimar ist eine Kulturstadt und das ist ja alles wie Bauklotz in dem Sinne jetzt.
Es ist aber schon schade, dass diese Glasfassade nicht gekommen ist, die geplant war. Mich erinnert sie eigentlich von den Proportionen so ein bisschen ans Gauforum, an den Turm, der da steht.
Vielleicht kann man auch noch was mit Blumen retten.
Ja, was ich ein bisschen schade finde an diesem Bauhausgebäude ist, dass sie das Potenzial mit der Nazi-Architektur drumherum nicht wirklich ausgeschöpft haben, im Sinne von, das Bauhaus triumphiert über die Nazis letzten Endes.
Städtebaulich steht es sehr gut. Was die Fassade angeht, muss man auch mal gucken, wie es so altert und wie es ausschaut, wenn es abends beleuchtet ist.
Finde ich, kann sowas keine schlechte Gebäude, aber für so ein Bauhausmuseum, für das 100 Jahre von Bauhaus, hätte ich mehr erwartet.
Aber erstmal reingehen.
Genau, es ist noch keine definitive Meinung, ich warte noch auf Samstag.
Ja, erstmal reingehen, da haben die Leute recht und die sind jetzt hier auch schon drin, so viele wie es geht. Es waren Stimmen aus Weimar über das neue Bauhausmuseum, in dem wir heute sind, wir von Fazit. Das Museum steht am nördlichen Rand der Altstadt. Von dort senden wir heute. Ich bin Marietta Schwarz, herzlich willkommen. Ja, und neben mir steht Nikolaus Bernau, unser Architekturkritiker. Ich bin ja erstmal froh, dass Sie überhaupt reingekommen sind.
Ja, es ging schon relativ easy, muss man sagen. Aber draußen ist ja ein ganz tolles Konzert gewesen auch. Da musste man sich so ein bisschen durchwummeln. Hier stehen inzwischen auch immer noch eine sehr lange Schlange. Noch viel länger ist hier am neuen Museum, an dem anderen, zweiten Ausstellungsort. Da scheint irgendwie in diesem historistischen Museumsgebäude noch mal ein anderer Attraktionspunkt
okay
zu sein.
Ja, über dieses neue Museum werden wir natürlich in dieser Stunde auch reden. Gefällt es Ihnen hier, das Bauhausmuseum?
Sehr gespalten. Also ich denke, die Architektur ist tatsächlich sehr grau, sehr schwer, sehr massiv. Sie hat erhebliche Probleme in der Detaillierung. Also man merkt überall, dass doch irgendwie gespart werden musste. Ja? Und zwar auf Teufel komm raus. Und das merkt man Architekturen einfach an, wenn da zu wenig Geld investiert wurde an der richtigen Stelle. Mhm. Einerseits, andererseits muss ich sagen, das ist natürlich auch ein Wagnis gewesen, sich hier so neben dieses Gauforum zu stellen und dann so einen ganz autonomen Bauklotz. Das ist schon eine ziemliche Tat in dem Sinne.
War ja auch sehr umstritten. Also die Frage, wie Weimar mit dem Mythos Bauhaus umgeht, die werden wir uns hier in dieser Sendung auch noch stellen. Was zeigt man, was macht dieser Ort mit diesem Museum? Was rückt man in den Mittelpunkt? Und ja, am Ende eben auch die Frage, wie wichtig war Weimar für das Bauhaus und umgekehrt? Ja, und was man von diesem Standort hier sagen kann und worüber diskutiert wurde, das ehemalige Gauforum wurde schon erwähnt, ein Gebäude aus der NS-Zeit. Übrigens, wenn man hier oben aus dem Fenster schaut im Museum, fällt der Blick auf das Konzentrationslager Buchenwald, ist natürlich auch ein Statement. Aber viele hätten sich dieses Bauhausmuseum eben gerne an einer anderen Stelle gewünscht. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen, über die Vorgeschichte des Museums.
Michael Siebenbrot ist ein Bauhaus-Spezialist der ersten Stunde. Von 1992 bis 2017 war er Kustos der Bauhaussammlung in Weimar. Er spricht vom glücklichen Ende seiner längsten Schwangerschaft, wenn er auf seine Gefühle zur Eröffnung des Bauhausmuseums angesprochen wird.
Nämlich über 25 Jahre wünsche ich, erträume ich, erkämpfe ich ein neues Bauhausmuseum. Insofern Glücksgefühle überwiegen.
In der Tat, es hat gedauert. 1995, 76 Jahre nach der Bauhausgründung, konnte Siebenbrot in Weimar eine erste Ausstellung einrichten, mitten in der Stadt, gegenüber vom Deutschen Nationaltheater. Aber schon da war man sich bewusst, dass es sich mit der nicht klimatisierten Kunsthalle um ein Provisorium handelte.
Weil wir auch im Kollektiv entschieden haben, die Weimarer Bauhaussammlung muss ständig öffentlich gezeigt werden, wenn es auch erstmal provisorisch ist. Und die Idee, die wir damals schon vor laufenden Kameras gemacht haben, war der Wunsch, ein Bauhausmuseum zum Jubiläumsjahr 1999 zu errichten.
Das Provisorium schloss im vergangenen Jahr, nach fast 23 Jahren. Aber nicht ohne seinen Dienst getan zu haben, versichert Helmut Seemann, Präsident der Klassikstiftung Weimar.
Es ist ja eigentlich sogar eine Art List gewesen. Die Kunstsammlungen zu Weimar haben über das Gebäude drüber geschrieben, Bauhausmuseum Weimar. Und Goethe und Schiller guckten Tag ein, Tag aus auf diesen Namen Bauhausmuseum. Das ist sozusagen kontrafaktisch und zeigt, dass das nicht auszuhalten war in dieser Form und deswegen eben nun zu einem wirklichen Bauhausmuseum wird. Aber eigentlich ist das eine Triumphgeschichte.
Aber der Triumph trödelte etwas. 2009 stellte der Bund 11 Millionen für den Neubau eines Bauhausmuseums zur Verfügung, wenn das Land Thüringen noch einmal die gleiche Summe drauflegen würde. 2014 könnte man doch eröffnen, vielleicht sogar 2013, frohlockte man in Weimar damals. Aber weit gefehlt, denn man war sich nicht einig, wo das Bauhausmuseum denn nun stehen sollte. Drei Varianten gab es zur Auswahl. Der Stiftungsrat wollte am Ort des Provisoriums gegenüber vom Deutschen Nationaltheater bauen. Andere in unmittelbarer Nähe des historischen Bauhauses am Rande des Goetheparks. Die Stadt bevorzugte aus stadtplanerischen Gründen eine Brache am Rande der Innenstadt, direkt neben dem monströsen Gauforum der Nazis. Das Projekt Bauhausmuseum drohte einer Standortdebatte zu scheitern. Bei allem Streit ging dabei eines fast unter. Welche drängenden Fragen der Standort an das Bauhausmuseum stellen würde. In diesem Sinne ist der letztlich gewählte Ort im Spannungsfeld zwischen klassischer, nationalsozialistischer und sozialistischer Moderne der unbequemste und damit beste Ort. Das sieht inzwischen auch der Generaldirektor Museen der Klassikstiftung Wolfgang Holler so.
Wenn man das jetzt sieht, und es war ja wirklich nicht der Standort, der Favorit war am Anfang, dann sagt man, Mensch, wir hätten eine irre Chance vertan. Also ein Glück war, dass die Jury bei der Wahl des Standortes nochmal gesagt hat, ihr müsst das Gesamte hier zusammen sehen und dann habt ihr wirklich eine Chance, was draus zu machen.
Stiftungspräsident Helmut Seemann ergänzt,
wir zeigen eine brüchige Moderne in Weimar und das bedeutet, der Weimarer moderne Begriff kann kein rein positiver moderne Begriff sein, sondern er muss die Moderne, wie sie sich in Weimar zeigte, einerseits als eine umkämpfte Moderne zeigen. Er muss aber eben auch zeigen, dass die Moderne Beziehungen zum extremistischen Lager hat.
Auch die Form des Museumsbaus war lange umstritten. Er sollte schließlich ins 21. Jahrhundert weisen. Ob der Entwurf der Architektin Heike Hannada das leisten und sich ausreichend vom danebenliegenden Gauforum abgrenzen kann, ist in der Stadt umstritten. Von Kolossal- und Monumentalarchitektur ist die Rede oder schlicht von einem Hochbunker. All das hört man bislang nur hinter vorgehaltener Hand. Und Helmut Seemann weicht ins Ironische aus.
Das Bauhausversprechen war für alle, die es gern gemütlich haben, immer eine Drohung.
Das sagt Helmut Seemann, Präsident der Klassikstiftung Weimar. Tja, und ich würde mal sagen, mit Gemütlichkeit kommt man hier auch überhaupt nicht weiter, wenn man einen solchen Ort planen muss. Darüber sprach ich mit der Architektin Heike Hannada, den Namen haben Sie eben ja schon gehört. Und Frau Hannada, die meinte, man musste diesem Gauforum aus der NS-Zeit eben auf jeden Fall etwas Kräftiges entgegenstellen.
Also das ist die eine Haltung oder man arbeitet sehr landschaftlich, auch eine Haltung, die man durchaus nachvollziehen kann. Aber ich habe gesagt, ich möchte mich eigentlich dem entgegenstellen. Ich möchte quasi mich nicht davor ducken, sondern ich möchte eigentlich eine Präsenz zeigen des Bauhausmuseums. Und ich glaube, das war auch für die Jury sehr wichtig.
Aber jetzt haben wir Leute draußen auf der Straße befragt, die sagen, dann ja, sieht aus wie ein Hochbunker. Mhm. Wenn ich das Wort Hochbunker höre, dann lese ich daraus, dass Leute irgendwie denken, das ist so ähnlich wie das andere. Mhm.
Ja, das ist sehr erstaunlich. Denn das Gauforum ist von der Typologie her was vollkommen anderes, ist zum größten Teil verputzt, es hat ganz wenig Naturstahlelemente und es hat vor allen Dingen nur vertikale Öffnungen. Also es sind unterschiedliche Typologien von den Architekturelementen her, die eben gar nichts mit meinem Gebäude zu tun haben. Also wir haben sehr große horizontale Öffnungen. Das Einzige, was vielleicht daran erinnert, und das hat einen ganz anderen Grund, das ist natürlich dieses übergroße Portal, durch das die Gäste empfangen werden. Ansonsten habe ich zum Beispiel da eine absolut minimalistische Fassade. Das hätten die Nazis nie gebaut.
Mhm. Öffnungen ist vielleicht ein gutes Stichwort, wenn man nach innen geht. Ich habe innen wahrgenommen, dass es so ein Prinzip gibt von doppelgeschossigen Räumen, von auch so einer Art Balkonen oder so Aussichtspunkten mit Brüstung, wo man dann quasi so Blickbezüge in den nächsten Raum herstellt, aber nicht nach draußen. Also das draußen lassen sie eigentlich ausgesperrt. Und es kommt auch dann doch wenig Tageslicht rein, um das mal
vorsichtig zu sagen. Nein, das ist absolut richtig. Es dürfte kein Tageslicht einfallen. Das ist einem das Problem von Museumsbauten, im Übrigen nicht erst im 20. oder 21. Jahrhundert, sondern auch schon im 19. Jahrhundert. Und das liegt daran, weil natürlich die Kunstgüter vor dem aggressiven Sonnenlicht geschützt werden müssen. Und wir hätten gerne, sehr gerne größere Öffnungen noch eingebaut, aber dafür reichte einfach der Platz nicht. Also wir hatten kurz mal diskutiert, auf der Südseite noch eine Art Loggia einzufügen im zweiten Obergeschoss. Aber das nahm der Museumsleitung zu viel Ausstellungsfläche weg. Also haben wir es gelassen.
Licht von oben?
Licht von oben hatten wir, mussten wir einsparen. Wir hatten Oberlicht, ist es einfach zu teuer. Wir haben einfach einen Rahmen gehabt, der sowas nicht erlaubte. Und da muss man einfach fairerweise sagen, da muss man sich eben entscheiden. Also entweder sagt man, man gibt dem Museum ein größeres Budget und dann kann man großzügiger mit Tageslicht arbeiten. Ich finde das wunderbar.
Und das 27 Millionen
ist nicht viel für so ein Haus.
Und was mit der Glasfassade? Das ist mir nicht ganz klar, ob Sie die eigentlich wollen oder nicht. Also weil irgendwann gab es ja auch mal einen Entwurf mit Glas und der wurde relativ spät dann nochmal überarbeitet. Heute sagen Sie, Sie sind voll überzeugt von der Betonfassade.
Also es war tatsächlich so, im Wettbewerb hatten wir eine Betonfassade. Und ich fand den Beton auch richtig an diesem Ort, wusste aber, dass das für eine Jury schwierig ist, weil man eben dieses Verständnis hat, Bauhaus ist Stahl und Glas. Wir hatten dann vier Finalisten und jeder Finalist musste seinen Entwurf überarbeiten und bei uns kam eben die Aufforderung der radikalen Überarbeitung der Fassade und da wusste ich eigentlich schon, dass das natürlich an dem Material liegt. Und demzufolge haben wir dann versucht, eine Glasfassade zu entwickeln und damals entwickelte ich dann auch schon diese Hinterleuchtung der Fassade, damit das Glas irgendeinen Sinn macht. Aber dieser Zweifel, wie gut das Glas eigentlich auf einer massiven Wand wirkt, den hatte ich immer und mich halt mehr interessiert, wie man so eine innere Raumskulptur entwickeln könnte über fünf Geschosse. Und das war die tragende Idee. Und da relativ einen minimalen Körper zu platzieren, der mit einem kleinen Abdruck in der Stadt sitzt, das ist einfach ein anderes Konzept.
Also ein Gebäude, würden Sie sagen, das sich eher nach innen entwickelt, als außen aufregend ist. Das
genau. Ich wollte so nach außen so schlicht wie möglich bleiben und dann eben mit Betreten des Gebäudes den Besucher überraschen und ihm einfach zeigen, dass es hier eine andere Welt ist, dass wir den Alltag hinter uns lassen und einfach anfangen, uns diesen doch eher vielleicht erhabenen Räumen, die einfach betrachten und genießen.
Bauhaus, was macht das eigentlich mit Ihnen als Architektin? Das hängt einem, sitzt einem doch im Nacken.
Ja, da muss man sich davon freimachen. Ich habe mich mehr orientiert, was interessiert mich an der Moderne und welche Themen sind es. Persönlich habe ich mich noch nie mit Architektur von Gropius zum Beispiel beschäftigt, sondern es war immer Mies van der Rohe. Und der ist ja eigentlich ein Klassizist unter den modernen Architekten, wenn man so will, und war sehr stark beeinflusst von Schinkel. Und diese Transformation fand ich immer sehr, sehr spannend, wie er das geschafft hat.
Ist ja ein Oberflächenfetischist.
Auch, ja, total. Also wunderbare Oberflächen. Und das konnte ich natürlich jetzt nicht. Das war einfach, würde man sehr gerne
tun. War nicht im Budget.
War nicht im Budget. Aber ich hätte es, glaube ich, auch nicht richtig gewonnen, weil ich meine, dass dieser Werkstattcharakter eigentlich eher dem jetzt entspricht, was man heute braucht für so ein Haus. Und dass es auch die jungen Leute mehr anzieht und dass sie sich da auch wohlfühlen. Und im Übrigen finde ich es auch bezeichnend, dass die Künstler, freie Künstler, eben sehr gerne in stillgelegte Industriehallen gehen und dort arbeiten oder ausstellen und auch also solche Räume ja auch musealisiert werden, wie die Tate Modern zum Beispiel in London, großartiges Gebäude.
Soweit die Architektin Heike Hanada über ihren Neubau des Bauhausmuseums in Weimar, aus dem wir heute Fazit senden. Nikolaus Bernau, Sie haben mehrmals eben den Kopf geschüttelt, während wir zusammen uns dieses Interview angehört haben, zusammen mit den vielen Leuten, die hier heute im Museum noch da sind. Warum haben Sie den Kopf geschüttelt?
Vor allem deswegen, weil Frau Hanada eben rein formal argumentiert. Sie nimmt irgendwie Formen wie zum Beispiel diese Betonfassade und sagt, okay, das kann ich jetzt als reine Betonfassade, als Monolith nehmen. Das ist so ein bisschen die Argumentation, die vorhin auch bei den Publikumsstimmen kam oder bei den Stimmen aus der Stadt. Ja, das sieht ja so aus wie Bauhaus. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Sache, dass man sich klar machen muss, das Bauhaus hatte keinen Formenkanon. Das war nicht eine Stilfibel, wenn man so will. Also wie Frau Hanna da jetzt sagte, ja, Stahl und Glas. Andere Leute sagen dann eine Kiste mit flachem Dach oder weiße Kiste oder ähnliches. Sondern das Bauhaus war eine Haltung zur Architektur. Und die vermisse ich tatsächlich hier sehr in dem Bau, nämlich eine Haltung zu sagen, wir machen das Neueste vom Neuen. Das heißt, es müsste heute zum Beispiel eine radikal ökologische Architektur sein. Es müsste eine Architektur sein, die rückbaubar ist, ohne jede Rückstände in dem Sinne.
Sie finden das nicht in die Zukunft gerichtet?
Das ist überhaupt nicht in die Zukunft gerichtet. Das ist eigentlich ein Bau aus dem, ja, aus dem, im Grunde genommen ein Bau, wie man ihn das Bauhaus vielleicht möglicherweise gebaut hätte.
Vor 100 Jahren.
Aber das ist eben 100 Jahre her. Und das ist das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Oder es ist eines der vielen Probleme. Das Zweite ist, was mir sofort aufgefallen ist, sie argumentiert halt mit Oberflächen und mit Schönheit und mit dem Erhabenen zum Beispiel eines Museums. Ich muss zugeben, ich habe erhebliche Probleme mit der Vorstellung eines Museums, das erhaben ist und gleichzeitig die Heiterkeit des Bauhauses darstellen soll. Also das Bauhaus war eine unglaublich lustige Angelegenheit. Das hat denen riesen Spaß gemacht, auszuexperimentieren und rumzuspielen und so weiter. Das jetzt in erhabenen Hallen, da habe ich ein Problem. Das sind aber andererseits gar keine erhabenen Hallen hier in diesem Haus. Daran mangelt es hier schon deswegen, weil die Detaillierung des Gebäudes eben nicht so hart ist, wie es eigentlich der Entwurf verlangt. Wenn man so eine harte Betonarchitektur macht, da muss man das wirklich, wie zum Beispiel die Bauten von Peter Zumthor zeigen oder von Volker Stab oder von ganz vielen anderen Architekten, da muss man das bis zum letzten Detail durchziehen. Da muss aber das bis zur Türklinke klappen.
Ist das nicht auch eine Geldfrage? Also darüber habe ich mit ihr ja auch gesprochen. 27 Millionen hat dieses Haus gekostet. Herrn Zumthor haben Sie gerade erwähnt, das Columba-Museum in Köln ist ungefähr gleich groß und hat schon vor 10, 12 Jahren das Doppelte gekostet, fast. Also vielleicht muss man dann auch doch noch mehr Geld auf den Tisch legen.
Also zweifellos, hier war man besonders geizig. Also das ist ein Museum, das ausgesprochen sparsam ist. Also ich will jetzt gar nicht mit dem Berliner Museumsbauten vergleichen, wo also für ein viel kleineres Gebäude mal 140 Millionen Euro ausgegeben werden. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Hier wurde sehr wenig Geld ausgegeben. Aber dann gibt es eben doch Details, wo ich mir sage, okay, dann hätte man was sparen können. Beispielsweise sind hier die Wände weiß gestrichen worden. Ja, das sind nicht besonders perfekt betonierte Wände. Das ist in Deutschland üblich. Wir haben nicht Schweizer Betonierqualitäten, das ist auch egal. Ja, darum kann man leben im Großen und Ganzen. Aber hier wurde das Ganze weiß gestrichen, womit das so eine Art Raufasereffekt hat, durch das ganze Haus hindurch. Das ist sehr böse, aber ich finde, es sieht wirklich aus wie Raufaser. Und das ist ein Problem, weil es nämlich diesen Bau weicher macht, als er eigentlich ist. Wenn man sich diese Überstriche einfach gespart hätte, dann wäre das eine radikale Betonkiste geworden. Okay, kein Problem. Aber das würde Frau Hanna da auch tatsächlich nicht passen. Sie will ja Kunst machen. Das heißt, sie will ja gar nicht unbedingt den radikalen Fabrikbau machen, den sie selber beschwört.
Mhm. Ich denke aber doch, dass dieser Umgang mit der NS-Architektur in der Nachbarschaft eine große Herausforderung ist oder auch anders formuliert eine Chance. Man wird doch jetzt schon in diesem Kontext anders über das Bauhaus diskutieren, oder?
Das ist auf jeden Fall zu hoffen und sei es nur deswegen, weil diese fantastische Sammlung aus Weimar hier jetzt richtig in aller Breite ausgestellt wird. Die wird ja schon seit den späten 70er Jahren ausgestellt, immer wieder in verschiedenen Museen, immer mal wieder in Einzelteilen war sie zu sehen. Jetzt ist sie doch in dieser großen Breite zu sehen. Das verändert automatisch die Debatte. Ob das Gebäude selber die Debatte verändert, das hängt völlig am Programm des Gebäudes. Und da ist eben sehr auffällig, dass die Kunstsammlung in Weimar ja nicht nur hier, sondern sagen wir auch im Schillermuseum oder in anderen Museen ganz intensive Diskussionsprojekte haben, wo sie Leute einladen in das Haus, wo man Mitmachräume hat und so weiter. Das gibt es alles hier im neuen Bauhausmuseum eben auch. Mhm. Man kann hier richtig spielen, wenn man so will.
Genau, und über die Inhalte und die Objekte, die Exponate sprechen wir gleich. Die ersten Besucher, Stichwort Spielen, waren heute Kinder und Jugendliche, denn das Bauhausmuseum, das hat von langer Hand mit denen zusammengearbeitet bei der Konzeption mit Schülern und mit sogenannten Bauhausagenten, künstlerisch und pädagogisch fitte Leute. Gemeinsam haben die spielerische, sinnliche Zugänge entwickelt und jetzt waren die doch überrascht und begeistert, was da rausgekommen ist. Meine Kollegin Susanne Burkhardt hat sie heute begleitet, als sie reinkam.
Hallo. Wir gehen mit Schülern und Schülerinnen aus dem Gymnasium Bergschule Apolda jetzt gleich ins Bauhausmuseum. Und das ist aber nicht eine Klasse, sondern es sind aus verschiedenen Klassen, 9., 10., 11. Klasse, Schülerinnen und Schüler dabei.
Jetzt spricht gleich Helmut Seemann.
Herr Seemann wird uns jetzt begrüßen.
Klassikstiftung Weimar. Und wir können ja, bevor es losgeht, vielleicht schon mal erklären, wie lange habt ihr miteinander gearbeitet?
Seit 2016, Ende 2016.
Schülerinnen, liebe Schüler, ihr seid die Ersten, weil ihr schon am längsten an diesem Museum mitarbeitet. Ihr seht jetzt die beiden Museen und wie eure Arbeit in diese Museen eingeflossen ist.
Gut, dann folgt euren Bauhausagenten.
Okay, dann gehen wir rein. Ihr habt ja sehr viel mit uns zusammengearbeitet und wir werden hier und da auch Ergebnisse sehen, wo ihr ganz aktiv dabei wart.
Und wenn ihr jetzt erklären müsstet, was ist denn dieses Bauhaus, was würdet ihr dann sagen?
Naja, ursprünglich war es ja eine Schule für Künstler, die Gegenstände entwerfen wollten, die halt möglichst alltagstauglich sind. Die halt für jeden, es war ja eine schwere Zeit, dass die für jeden halt zugänglich sind.
Für mich ist es auch so ein Stück weit ja verbunden mit Freiheit, weil man sich hier einfach auch ausleben kann und weil man so auch so viele Möglichkeiten hat, seine Gedanken auch umzusetzen.
Na gut, wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Was wir hier haben, sind alles Stühle, die entworfen wurden von Bauhäuslern oder eben inspiriert durch Bauhausstühle. Und uns war es ganz wichtig, nicht nur Ausstellungsstücke zu zeigen, sondern eben auch zu sagen, naja, hier wird immer davon gesprochen, ganz toller Stuhl und so bequem, aber woher soll ich das denn wissen? Und deswegen hier zum Probesitzen hier auf diesem Balkon. Und, wie fühlt sich das so an? Wie fühlt sich dein Stuhl an?
Ist eigentlich bequem, ja.
Ja, okay. Deiner?
Doch, der ist auch echt schön. Der schmiegt sich schön an den Rücken an.
Willst du den haben oder den da?
Na, den da.
So, Linda und Lissy, ihr wart jetzt ungefähr eine Stunde hier im Museum unterwegs mit eurer Klasse. Ihr seid die ersten Schüler, die dieses Museum besuchen durften. Wie ist euer Eindruck?
Also ich finde es schon beeindruckend. Ich glaube, ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Sicht auf das Bauhaus bekommen, gerade auch was alles so dazugehört hat. Ich finde es auch sehr gut, dass sie einfach nur mal Skizzen ausgelegt haben. Ich glaube, das hat nochmal einen sehr guten Einblick bekommen und ich bin auch sehr überrascht, dass unsere Schule wirklich an so viel mitgewirkt hat und dass das hier auch wirklich alles mit umgesetzt wurde. Das schon, finde ich schon beachtlich.
Und wie ging es dir jetzt?
Ja, also ich habe jetzt gesehen, was so dahinter gesteckt hat und wenn man das jetzt hier so sieht, ist es natürlich schon faszinierend, dass wir da wirklich als Schule so eingegliedert wurden und auch vor allem als junge Menschen, weil ja Kunst und so Tradition und so, das rückt ja doch immer bei diesen ganzen neuen modernen Medien so ein bisschen in den Hintergrund und ich finde es schon wichtig, das zu erhalten, deswegen finde ich es gut, dass sie das so in der Art und Weise eröffnet haben.
Das heißt, ihr würdet zu Hause euren Brüdern, Schwestern, Familienmitgliedern sagen, komm mal mit, wir gucken uns das Museum an?
Ja, ich glaube auch, gerade auch für jüngere Menschen, vielleicht auch welche, die noch ein bisschen jünger sind als wir, es gibt ja auch selber was zu tun, von daher ist es auch ganz interessant gestaltet. Und ich denke auch, meine Eltern wissen gar nicht so viel über das Bauhaus gerade jetzt. Und von daher würde ich auch sagen, wäre vielleicht auch mal für sie ganz interessant, mit uns das anzuschauen.
Jugendliche im neuen Bauhausmuseum in Weimar. Sie hören Fazit live von der Eröffnung im Jahr 100 nach der Gründung des Bauhauses hier in Weimar. Und die Leiterin des Museums, Ulrike Besken, ist jetzt bei uns. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Frau Besken, da haben Sie sich doch sicher gefreut, was Sie gerade gehört haben, oder?
Absolut. Ich denke, das Kompliment von jungen Menschen, die sich das Bauhausmuseum als Erste erobern, ist doch einfach klasse. Und als wir heute Mittag durchgegangen sind und geschaut haben, sie waren einfach unglaublich interessiert, haben selber Dinge sofort ausprobiert an den Hands-on-Stationen. Sie kamen zum Teil sogar in Dress der 20er Jahre. Also zwei Schülerinnen vom Goethe-Gymnasium hatten sich so Berlin-Babylon-like in entsprechende 20er Jahre Kleider geschwungen mit Federboa im Haar. Also es war einfach zauberhaft anzusehen. Und ich denke, es hat wirklich auch gefruchtet, dass schon in den letzten zwei Jahren von den Bauhausagenten in 10 Partnerschulen hier in Weimar vor Ort intensiv mit den Schülern gearbeitet wurde. Aber auch vor dem Hintergrund, dass wir gefragt wollten, was interessiert ihr eigentlich? Denn wir haben natürlich einen Blick auf das Bauhaus, der nicht unbedingt der Blick ist von jungen Menschen.
Was interessiert die denn?
Wir haben gesehen, dass das handwerkliche Tun eine ganz große Rolle spielt. Am Anfang dachten wir erst, naja, wir brauchen so ein mediales Museum, um die zu interessieren. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, dass diese Faszination, etwas mit den Händen zu machen, neue handwerkliche Techniken auszuprobieren, im Grunde das ist, was viel mehr noch für sie interessant ist.
Ja, und da bieten ja eben die Exponate aus diesen ersten Bauhausjahren hier in Weimar unglaublich viel, weil das Bauhaus, das Weimarer Bauhaus ja auch vom Handwerk geprägt war.
Es war vom Handwerk geprägt. Es sieht häufig eben nicht so aus, wie man sich Bauhaus vorstellt. Viele Dinge haben ja eher auch einen kuriosen Charakter. Also wir haben zum Beispiel ein Holzobjekt, das der Flügel eines kleinen Propellers ist, also ein kleiner Propeller war. Also solche Dinge haben wir Ihnen natürlich auch gezeigt, mit Ihnen darüber gesprochen. Wir haben zum Beispiel Materialstudien, wo aus irgendwelchen Blechdosen dann ein kleiner Turm gebaut wurde. Alles das steht auch für dieses frühe Bauhaus, was ja von einer ganz anderen Haltung noch geprägt wurde, eben das handwerkliche Tun, aber auch das sinnliche Erfahren von Materialien.
Haben Sie denn so eine Art Lieblingsobjekt? Also man muss dazu sagen, 13.000 Objekte haben Sie in der Sammlung. 1.000 werden jetzt hier gezeigt. Gibt es da so etwas, wo Sie ins Schwärmen geraten?
Also ich mag es kaum sagen, aber ich finde die Wiege total toll. Und ich sage es nicht, weil es jetzt das ist das Stück
von Peter Kehler.
Von Peter Kehler, mit der wir Werbung machen. Aber die Wiege ist einfach insofern klasse, weil bei Führungen sich über die Wiege sehr schnell das Gespräch mit den Gästen ergibt, weil man daran erklären kann, was bedeutet Funktionalität. Kann die Wiege einfach das auch einlösen? Das tut sie natürlich nicht. Der Peter Kehler hat darüber nachgedacht, über zum Beispiel Belüftung einer solchen Wiege hat es versucht. Aber es ist dann doch ein Objekt, was er dann zum Schluss nicht wirklich funktional ist. Also ein Baby würde man, glaube ich, ungern reinlegen, obwohl er selber ja als Baby in der Wiege dann auch gelegen hat und sich, wie er erzählte, immer sehr wohl gefühlt hat. Also die Wiege ist es und es gibt ein zweites, sodass nach und nach dann auch eher zum Lieblingsobjekt geworden ist, das ist ein Foto von einem Bauhausfest 1924 im Ilmschlösschen und das ist eines der wenigen Fotos, wo wirklich ganz viele Bauhausstudierende und Bauhauslehrer drauf sind, alle zusammen feiernd, manche also auch noch in Verkleidung und das ist gemacht worden im November 1924, als eigentlich klar war, dass das Bauhaus in Weimar nicht mehr bleibt. Und da werden Pappen hochgehalten, da steht drauf Katastrophe, Leidenschaft, Pause. Und ich denke, das ist schon klar, wir werden hier gehen. Das ist für mich im Grunde schon wie so ein Abschiedsfoto.
Ja, wir haben heute am frühen Abend auch mal Besucher gefragt, wie ihnen das gefällt, was sie hier innen sehen können. Und die waren doch überwiegend recht begeistert.
Also ich fand es sehr interessant und auch schön. Mir haben besonders diese Exponate gefallen von den Teekannen und so weiter. Dann dieses Schlemmerballett fand ich ganz toll. Und was mich besonders beeindruckt hat, war diese Klanginstallation. Es gibt ja zwei so Wände mit Lautsprechern und dann stellen sie sich davor, machen die Augen zu und dann wandert der Klang durch ihren Körper. Und dann können sie so nachspüren, ja, wo das als nächstes rauskommt. Das war toll. War wirklich schön und auch insgesamt das Gebäude finde ich toll. Bin begeistert.
Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, diese kahle Architektur. Aber es ist halt ein Museum, darf man nicht vergessen.
Ich finde es halt anstrengend, dieses dunkle Licht finde ich noch anstrengend zum Gucken, zum Lesen. Also ich gucke es mir lieber bei Tag nochmal an in Ruhe.
Als jemand, der sich noch wenig mit der Materie eigentlich so beschäftigt hat, muss ich sagen, habe ich einen umfassenden Blick auch dafür bekommen, welche weltumspannende Idee eigentlich das Bauhaus so hatte und auch in wie vielen Fachbereichen eigentlich das Bauhaus so aktiv war. Und das fand ich schon sehr interessant.
Ich hätte mir mehr vorgestellt zum Anfassen, zum Ausprobieren.
Gefallen tun mir die Räume. Also ich finde die Geometrien sehr ansprechend. Die Proportionen der Räume gefallen mir sehr gut. Was mir weniger gefällt, sind die Detailausbildungen an der einen oder anderen Stelle.
Ich bin dermaßen überwältigt. Man hätte es nicht gemeint, weil im Vorfeld gab es eine ganze Reihe von Diskussionen bezüglich der Hülle, vor allen Dingen von dem Weimar. Also bin hell aufbegeistert.
Ein Riesengewinn für die Stadt.
Fazit live aus dem neuen Bauhausmuseum in Weimar. Nikolaus Bernau, wie gefällt es Ihnen? Wie gefällt Ihnen die Präsentation hier?
Also ein Riesengewinn für die Stadt ist es auf jeden Fall. Das kann man einfach mal vollkommen vorurteilslos in dem sagen. Es ist einfach schon deswegen ein Riesengewinn, weil eben diese Sammlung zu sehen ist. Ich habe teilweise sehr große Probleme mit der Inszenierung. Ich finde, die Objekte sind einfach hinreißend. Ich finde auch übrigens die Auswahl der Objekte ganz toll. Ich meine, 1000 Objekte aus 13.000 rauszuholen, das ist ja eine eigene Kunst. Und man hat bei keinem Objekt irgendwie das Gefühl, das ist jetzt einfach nur da. Sondern jedes hat irgendwie eine Bedeutung. Es gibt einige Aspekte, wo ich sagen würde, als auch Museumshistoriker möglicherweise, das geht so gar nicht. Da muss man nochmal ganz neu überlegen. Es gibt zum Beispiel so eine große Wand, an der hängen also allererstklassigste Gemälde von Mondrian und von Feiningern neben Schülerarbeiten, wogegen grundsätzlich nicht zu sagen ist, dass man die nebeneinander hängt, aber die hängen dann irgendwie in etwas wild geordneter Reihung über und untereinander. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was sich die Zeit überlegt hat, wie man mit Kunst umgeht, wie man mit Einzelobjekten umgeht, dass eben das einzelne Werk wirklich eine zentrale Rolle spielt. Also das ist einer der großen Reformerfolge gewesen, dass wir heute das Einzelwerk angucken. Und da wird in dieser Inszenierung voll dagegen gespielt. Und die immense Dominanz der Vitrinen. Also es ist wirklich auffällig, wie sehr die Vitrinen hier einen Eigenwert bekommen haben. Das finde ich problematisch, aber ja, man muss auch sagen, es ist trotzdem einfach insgesamt ein großer Gewinn, klar.
Ja. Ein Museum mit Designgegenständen ohne Vitrinen, wäre das möglich?
Wäre kaum möglich, es sei denn, man möchte zum Mitnehmen einladen. Nein, nein, also dann brauchen wir schon Vitrinen und wir brauchen Vitrinen auch mit einer gewissen Sicherheit. Ich kann nachvollziehen, die Gemäldewand, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man da Schwierigkeiten mit hat. Es ist richtig, in der Zeit wurde das Einzelwerk geprägt. Für uns war es einfach wichtig zu zeigen, es gibt einfach diese Faszination von unterschiedlichen Stilen in dieser Zeit zusammenkommen. Das ist ja der Style, den die Stühle aufnehmen. Das ist der Konstruktivismus, der mit hineinkommt. Das war uns wichtig, das an einer Wand zu zeigen und nicht eben in der klassischen musealen Reihung, wie man es in einem Kunstmuseum tun würde. Wir sind ein Bauhausmuseum und das setzt sich da schon noch etwas von ab. Bei den Vitrinen muss man dazu sagen, Vitrinen müssen bestimmte Dinge erfüllen. Sie müssen einen Sicherheitsstandard erfüllen. Sie müssen leicht zu pflegen sein. Sie müssen zu öffnen sein. Also das Vitrinengestalten ist im Endeffekt fast schon auch eine Kunst, wenn man die ganzen Anforderungen sich anschaut, die wir dann stellen an einen Vitrinenbauer. Und ich finde, vor diesem Hintergrund sind diese Vitrinen sehr, sehr gut geworden. Und was hinzukommt, was uns wichtig war, ist, dass die Vitrinen möglichst nicht störend sein sollen. Also wir haben zum Beispiel ja entspiegeltes Glas, dass man die Objekte auch sofort sehen kann. Die Ecken sind jetzt nicht mit Pfeilern ausgebildet, sondern man kann, das Glas zieht sich um die Ecken rum. Ich denke, das dient auch wirklich einer Präsentation und durch diese Form der Vitrinen können die Objekte noch mehr wirken.
Frau Besken, vielen Dank. Ein Festakt gab es heute Nachmittag hier im Bauhausmuseum auch schon, beziehungsweise draußen vor der Tür. Da haben wir unter anderem Bodo Ramelow und Monika Grütters gehört, die sich die Bälle zugeworfen haben gegenseitig.
Ich will es noch mal sagen, 1242 Tage von Spatenstich bis Fertigstellung, liebe Berliner. Ich habe das Wort Flughafen nicht in den Mund genommen.
Ja. Sanfte Anspielung auf den nicht fertiggestellten Flughafen von Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Und das konnte Kulturstaatsministerin Grütters aus Berlin natürlich so nicht auf sich sitzen lassen.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das Humboldt-Forum, ungleich größer, wird übrigens im Kosten- und Zeitplan fertig. Das nur zu Ehren. Wir haben aber hier auch gerne ein bisschen Geld nachgeschossen, damit das hier heute auch klappt.
Und bei diesem Festakt wurde heute auch noch mal auf ein anderes Museum hier in der Nachbarschaft hingewiesen, circa 200 Meter vom Bauhausmuseum entfernt, wo wir gerade sind. Das ist das neue Museum und Sabine Walter ist eine der Kuratorinnen, die die Ausstellung über die Vorgeschichte des Bauhauses kreiert haben. Die Dauerausstellung, die heißt jetzt Van de Velde, Nietzsche und die Moderne um 1900. Und Frau Walter, das Spannende ist ja auch, dass die Ausstellung endet mit der Berufung von Gropius zum Bauhausdirektor. Also was passiert davor? Was ist die Idee dieser Ausstellung?
Wir zeigen die Zeit davor. Uns ist es wichtig, die Wegbereitung, also die Person davor darzustellen, weil die Moderne, die uns so vertraut ist heute, ist ja irgendwie nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern es war ein langer Prozess, ein langer Streit. Und das kann man schön darstellen, anhand auch von einzelnen Protagonisten mit ihren Idealen und eben auch ganz schön an dem belgischen Kunstreformer Henri van de Velde. Wobei es uns wichtig war, auch zu zeigen, wovon die Moderne, die um 1900 sich überhaupt distanziert, das hat ganz viel mit dem sogenannten Historismus zu tun, der in seiner Zeit auch modern war und seine Gründe hatte, aber der uns auch heute schon völlig verzopft und alt und schwer erscheint. Und das ging schon Nietzsche so, der gesagt hat, man kann nicht neu denken, der neue Mensch kann nicht entstehen in einer alten Form. Also die Menschen damals, das war angesagt, man hat in Louis XVI, Louis XV oder wenn man stramm deutsch war, im altdeutschen Stil gelebt und gebaut. Und Nietzsche sagt, da kann man keinen neuen Gedanken fassen. Und Nietzsche selber kannte die Moderne so noch nicht, aber viele Nachfolger oder Leser von ihm gehen dann darauf ein und haben das gleiche Gefühl und wollen auch aufbrechen in eine neue Moderne. Sie sehen Funktionalität als wichtiges Wesensmerkmal auch von einem modernen, neuen Menschen.
Ja, und dieser Henri van der Velde, den haben Sie ja schon erwähnt, das ist ja der Vorgänger von Gropius. Also da gab es natürlich das Bauhaus noch nicht, aber eine Kunstgewerbeschule, die er gegründet hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrer Ausstellung, dann hat man sich den Henri van der Velde ja auch nach Weimar geholt, um so eine Art Relaunch dieser Stadt zu verpassen. Also eigentlich wahnsinnig aktuell. Das ist ja das, was heute hier in Weimar auch passiert. Man versucht, der Stadt Weimar das Image der Klassikstadt nicht zu nehmen, aber es ist zu ergänzen.
Diesen Kniff hat eher Elisabeth Förster-Nietzsche bedient. Also sie zieht ihren schon kranken, umnachteten Bruder extra nach Weimar, um hier auf diesen Mythos Weimar, die Geistesheroen, die hier lebten, darauf aufzusatteln. Und geniale Marketingidee von ihr, Nietzsche hierher zu bringen. Und dass van de Velde hier nach Weimar kam 1902, war eigentlich auch eine wirtschaftspolitische Maßnahme, also eine wirtschaftsfördernde Maßnahme des Großherzogs, der gesehen hat, die Produkte, die großherzoglichen, also thüringischen kann man ja noch nicht sagen, Produkte sind verzopft, sind alt, es hat keinen Absatz mehr und das war im Grunde, wie man heute sagen würde, die hat es aufgepimpt, den Stil mit seinem neuen Stil und war dann auch durchaus erfolgreich. Und die Idee der Großherzog selbst kam weniger auf, wäre jetzt von selbst nicht auf Van de Velde gekommen. Das war natürlich die Idee der Protagonisten des neuen Weimar, Elisabeth Förster-Nietzsche und Kessler vor allem, Harry Graf Kessler. Die wollten hier in Weimar ein neues Weimar schaffen, als Gegenpol auch zum wilhelminischen Berlin, wo die Moderne doch sehr weit abgelehnt wurde.
Ja, und Sie erzählen ja auch die Geschichten so um die Exponate rum. Das hat mir sehr gut gefallen. Also zum Beispiel der Kult um Nietzsche, wie diese Totenmaske Nietzsches eigentlich relativ verhunzt wurde, aber dann so, Sie haben das gestern als Giveaway genannt, ne? Trotzdem noch taugte. Und es so entsteht ja ein dichtes Bild des bürgerlichen Lebens um 1900 herum. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, Nikolaus Bernau. Das war unglaublich sinnlich und man hatte Lust, das anzufassen und das war, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken.
Auf jeden Fall. Also das neue Museum muss man, wenn man jetzt nach Weimar fährt, auf jeden Fall auch besichtigen. Logischerweise ist es ganz strategisch, wenn man mit der Eisenbahn kommt, auch einfach praktischer, zuerst ins neue Museum und dann ins Bauhausmuseum zu gehen. Und dann auch, hat man auch gleich die chronologische Reihe. Aber es ist tatsächlich so, dass die Inszenierung und die Art und Weise, wie mit den Objekten umgegangen wird und die Auswahl und auch die Geschichte, die erzählt wird, aus meiner Perspektive stringenter ist im neuen Museum. Und möglicherweise auch ein bisschen konventioneller. Es gibt irgendwie, es gibt halt auch eine etablierte Geschichte. Wie läuft sozusagen Kunstgewerbe und Kunstreform um 1900 ab? Das ist sehr gut erforscht, aber das ist im Grunde genommen die Bauhausgeschichte ja auch. Aber wenn man dann da plötzlich erfährt, ja, seit 1902 werden eben auch Frauen hier bereits zugelassen zum Studium, das ist eben keine Erfindung des Bauhauses. Oder die immense Rolle des Staates bei der Reform von Kunst und von Kunstgewerbe, sowohl hier in Weimar, man kann auch nach Darmstadt gehen, man kann übrigens auch nach Berlin gehen. Ich meine, Kaiser Wilhelm II. Hat Bruno Paul dort zum Chef der Kunstgewerbeschule werden lassen. Also insofern, selbst das verachtete Berlin war sehr modern in vieler Beziehung, und zwar auch über den Staat. Dass diese Rolle des Staates dort mal klar gemacht wird, dass das nicht irgendwelche Privatvereine waren, das finde ich ganz, ganz faszinierend, weil das doch immer wieder heute eine Debatte ist, welche Rolle soll der Staat eigentlich bei der Ausbildung zum Beispiel spielen?
Ja, vielleicht noch mal eine kurze Frage zum Ausstellungsdesign. Ich habe ja immer das Bedürfnis, so ganz nah ran an die Objekte zu kommen. Also mich am liebsten eigentlich in den Sessel reinzusetzen, in dem man sich aber nicht setzen darf. Also wie schafft man diese Unmittelbarkeit? Das ist Ihnen ja gelungen.
Ja, also ich sehe das auch ein großes Problem bei Kunstgewerbeausstellungen. Bilder muss man nicht anfassen, Bilder erfasst man mit den Augen, also visuell. Aber eigentlich Kunstgewerbe zu vermitteln, dass es interessant ist und dass es nicht eine endlose Reihe von Stühlen, Tischen und Schränken ist, die nur der Kenner schätzen kann und der Kenner kennt sie eh, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und so haben wir es zum Beispiel gelöst, indem wir Repliken gemacht haben, Repliken anfertigen ließen von den Objekten, die wir auf den Podesten zeigen, und zwar als Sitzmöglichkeiten für die Besucher. Als Alternative zu den üblichen Museumshockern kann man jetzt einfach mal die auf die Stühle sitzen, auf die Repliken natürlich. Oder wir haben bei Spezialführungen kann man auch mal Bestecke anfassen. Wie liegt das eigentlich an der Hand? War der wirklich so gut, wie hier erzählt wird? Also das war, oder man kann durch ganze Topografien, also ganze Landschaften von Möbel laufen, die dann auch entsprechend inszeniert sind. Das war so unser Kniff.
Sabine Walter, vielen Dank. Über die Vorgeschichte des Bauhauses haben wir jetzt einiges gehört, nämlich zu sehen in diesem Nachbarmuseum Van der Velde, Nietzsche und die Moderne um 1900 heißt die neue Dauerausstellung dort. Ja, und zur Nachgeschichte des Bauhauses gehört eben auch die Vertreibung der Bauhäusler durch den Nationalsozialismus, aber auch eher ein unbekanntes Kapitel, die Tabuisierung des Bauhauses in der DDR. Und darüber habe ich mit Thomas Flierl, dem Architekturhistoriker und ehemaligen Kultursenator in Berlin, gesprochen. Thomas Flierl, das Bauhaus wurde gegründet am 12. April 1919, und zwar hier in Weimar. 50 Jahre später, 1969, hat man dann ganz anders als heute, man kann sich es eigentlich aus der heutigen Perspektive kaum vorstellen, dieses Jubiläum in der DDR ignoriert. Warum stand die DDR mit dem Bauhaus auf Kriegsfuß?
Die offizielle DDR hat infolge sowjetischer Einflussnahme Anfang der 50er Jahre das Bauhaus auf den Index gestellt. Es war infolge der Formalismusdebatte zum Inbegriff des Kosmopolitismus, des US-imperialistisch bestimmten Designs auserkoren worden, und es wurde über mehr als ein Jahrzehnt der Stab gebrochen. Obwohl es gerade hier in Weimar unter Hermann Henselmann die Neugründung der Hochschule für Architektur und Bauwesen gab, 1946 im Zeichen der Bauhausgeschichte, ist es mit dieser schrecklichen Formalismusdebatte um 1950, 51 kam es zu diesem großen Abbruch.
Das heißt, es war Klassenkampf oder das war kalter Krieg auf einer Ebene der Kultur ausgetragen?
Genau, das war kalter Krieg, wobei ich immer noch nicht richtig erkannt habe, wo sozusagen die Anfänge jeweils lagen. Ich meine, dass Walter Gropius mit den amerikanischen Besatzungsmächten zusammenarbeitet mit den Amerikanern, dass ein Großteil der Kulturpropaganda der Re-Education Westeuropas über die CIA lief, ist inzwischen bekannt. Darin wirkten auch deutsche, auch jüdische, auch früher linke oder linksliberale jüdische Emigranten mit. Und dass umgekehrt die Sowjetunion die frühen Bemühungen, die es auch in der DDR gab, wie schon die erwähnte Bauhausgründung hier in Weimar oder Hochschulgründung im Zeichen des Bauhauses in Weimar oder auch Versuche in Dessau wieder an das Bauhaus anzuknüpfen, das dauerte dann alles schließlich bis Mitte, ja Ende der 60er Jahre. 1969 war noch nicht die Zeit gekommen, sich auf das Bauhaus offiziell zu besinnen.
Geforscht wurde auch hier in Weimar. Dann gibt es so Geschichten von Forschern, die Arbeiten über Gropius oder über das Bauhaus veröffentlichen wollten und dann daran an dieser Veröffentlichung tatsächlich gehindert wurden. Wann hat sich der Wind gedreht und weshalb?
An erster Stelle ist ja Karl-Heinz Hüther zu nennen, der hier aus Weimar kommend sich bereits zum Jubiläum 1959 der Hochschule hier um eine neue Bewertung bemüht hat, was dann politisch unterdrückt wurde. Später dann gab es weitere Bemühungen, es gab auch erste Ausstellungen, aber die eigentliche Wende kam eigentlich Mitte der 70er Jahre, als endlich klar wurde, die DDR muss das Erbe antreten, das heißt auch die Verantwortung für das Bauhausgebäude in Dessau übernehmen. Und natürlich war der Höhepunkt, der Umkehrpunkt, der 50. Jahrestag der Eröffnung des Bauhausgebäudes in Dessau und die Sanierung 1976.
Das heißt, das war dann ein Jubiläum, was man begangen hat. Interessant ist ja, dass dann man sich anscheinend dafür entschieden hat, wenn wir keine Bauhausrezeption entwickeln, wir als DDR, überlassen wir das der anderen, der falschen Seite in Anführungszeichen. War das ein Grund, weshalb man sich dann beschäftigt hat damit?
Ja, nicht so instrumentell, glaube ich, war es nicht. Das Bauhaus war immer umkämpft, auch zu meiner Generation. Ich bin nun zweite oder dritte Generation aus der DDR. Also in den 60er, 70er Jahren sozialisiert, war das Bauhaus immer ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Es war auch bekannt, die Geschichte. Man hatte auch ausländische Bücher, man kannte unter Umständen sogar Bauhäusler. Das Bauhaus war offiziell geächtet, aber subkutan und unter den informierten Leuten immer ein Bezugspunkt. Und insofern war es Teil der inneren Modernisierung der DDR, dass man sich endlich aufs Bauhaus bezogen hat. Und das war natürlich umso mehr angezeigt, als die starke Gropius-Dominanz dazu einlud, sich jetzt mit Hannes Meyer mehr zu beschäftigen und gewissermaßen den kommunistischen Bauhausdirektor, der es allerdings erst nach dem Bauhaus wurde, heranzuziehen, obwohl die ersten Bemühungen auch sich auf Gropius richteten, sodass also diese breite Bauhausrezeption eigentlich erst mit der Anerkennung der DDR weltweit Anfang der 70er Jahre, auch mit der Internationalisierung, man erkannte, dass Bauhaus natürlich auch ein Teil sozusagen des internationalen Dialoges wurde oder werden konnte und auch zum Teil des deutsch-deutschen und internationalen Kulturaustausches.
So, jetzt haben Sie den Namen Hannes Meyer genannt, ein Mensch, mit dem Sie sich auch intensiv beschäftigt haben. Das war so der Zwischendirektor zwischen Gropius und Mies van der Rohe am Ende. Und einer, der nicht wirklich geliebt wurde oder, sage ich mal, vielleicht kann man sagen, ein schlechtes Image hatte. Die DDR beruft sich dann quasi auf Hannes Meyer. Was konnte sie mit ihm anfangen, was Gropius und Mies nicht abgedeckt haben?
Bis zur Neubewertung von Hannes Meyer fiel er durch alle Rosten in Ost und West. Dem Westen war er zu kommunistisch und dem Osten zu modern. Dennoch war natürlich für die DDR-Zeit, Ende der 70er und dann bis zum Ende der 80er Jahre, natürlich diese kommunistische Prägung von Hannes Meyer wichtig. Man konnte gewissermaßen die Deutungsmacht von Gropius etwas zurückdrängen. Andererseits ist heute 30 Jahre nach dem Ende der DDR und nach der Öffnung der Archive eben auch notwendig dazu zu wenden, dass da sehr viel von Hannes Meyers Tätigkeit in der Sowjetunion und auch im mexikanischen Exil weggeblendet wurde. Also wie auch immer, Rezeptionen sind immer einseitige Verfertigungen von Geschichte. Vor allem zum Jubiläum natürlich.
Herr Flierl, wo stehen wir denn heute im Jubiläumsjahr 2019 mit der Bauhausrezeption? Was interessiert uns und welche Fragen drängen wir vielleicht eher zurück oder denken, das ist abgearbeitet?
Also entgegen meinen Befürchtungen, wo das staatsoffizielle Jubiläum sehr stark auf die Kulturexportmarke Bauhaus setzte und gewissermaßen ein glattes Bauhausbild gezeichnet hat, es sind doch die verschiedensten Beiträge, die jetzt zu beobachten sind, sowohl publizistische als auch Ausstellungsbeiträge, gut angetan dazu, die Vertiefung, die inneren Widersprüche des Bauhauses deutlicher zu machen. Und nur über die ein Bewusstsein auch der Geschichte des Bauhauses kann man es überhaupt rezipieren. Als eine abgeschlossene Marke, als Stil, als Ansammlung von Ikonen wird man es nicht angemessen rezipieren können. Oder es wird eben in jene Unverfänglichkeit wieder zurückfallen, die es längst in Form von Design-Ikonen oder zur Not auch als Bauhaus-Baumarkt gefunden hat. Also ich hoffe, dass diese große Anstrengung des Jahres dazu führt, dass weitergehende Ideen und vor allem die innere Differenzierung zur Kenntnis genommen wird und dass es ein Impuls bleibt.
Der Architekturhistoriker und ehemalige Berliner Kultursenator Thomas Flierl war das über das schwierige Verhältnis der DDR zum Bauhaus hier bei Fazit live aus dem neuen Bauhausmuseum in Weimar. Und wir hören noch mal den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.
Ich möchte aber einfach erwähnen, was mich umtreibt am heutigen Tag. Der Spannungsbogen Gauforum als Synonym dessen, was die Nationalsozialisten aus Weimar machen wollten. Und der Tiefpunkt dessen, was die Nationalsozialisten machen wollten, ist eben Buchenwald. Und insoweit freue ich mich sehr, dass damit tatsächlich der Bogen abgerundet wird und wir von Goethe, Schiller, Herder, Wieland bis Buchenwald den Spannungsbogen deutscher Geschichte an den deutschesten aller Orte aufspannen, um zu zeigen, das ist das Fundament unserer Demokratie. Nichts davon wollen wir, nichts davon können wir, nichts davon dürfen wir vergessen. Und deswegen müssen wir auch an einem solchen Tag sagen, in diesem Land darf kein Platz sein für Rassisten, für Ausländerfeinde, für Faschisten, für Ewiggestrige, für Menschen, die meinen, man könnte mal wieder das ein oder andere aussprechen oder ein Zurück in die Zukunft ginge über den Ettersberg. Nein.
Ja, und damit sind wir ja mitten in der Gegenwart im Jahr 2019. Helmut Seemann, Präsident der Klassikstiftung Weimar, ja, man kann dem eigentlich nur zustimmen, was Herr Ramolo eben gesagt hat. Er hat heute übrigens ja auch mehrfach von diesem Ort hier, von dem Minollplatz, als geistiger Tankstelle gesprochen.
Ja, das kann man tun. Ich finde tanken ziemlich einfach und Geist ziemlich schwierig, aber man kann das zusammenziehen.
Sie haben gestern zur Eröffnung ja auch etwas ganz Bemerkenswertes gesagt, Herr Seemann. Ich zitiere es mal, so wie ich es in Erinnerung habe. Ab heute ist Weimar nicht mehr Klassikstadt. Die intellektuelle Physiognomie dieser Stadt wird sich ändern. Und das ist ein Glück. Also gab es da Nachholbedarf, ja?
Naja, es gibt immer Nachholbedarf, wenn man bereit ist zu denken. Und das Konzept Weimarer Klassik ist ein Konzept des späten 19. Jahrhunderts. Und wer das gegen Goethe in Anschlag bringen will, mag das weiterhin tun. Aber mit Goethe hat das sehr wenig zu tun, dieses nationalkulturelle Konzept. Und ich finde eben gut, wenn wir sowohl über Goethe wie über Gropius anders reden, als es so üblich ist, und halt hingucken und nachdenken. Das muss man aber selber tun.
Aber ich denke doch auch, dass Goethe und Schiller trotzdem die großen Helden von Weimar bleiben werden, oder? Können da Gropius und van der Velde gegen anstinken?
Ja, Heroen sind halt auch meistens langweilig und Goethe und Schiller waren Intellektuelle.
Und Intellektuelle können jetzt nicht in der Debatte sozusagen mit einer heutigen Zeit, also wenn man sich Goethe und Schiller als Punkte anguckt, aus einer weiteren Vergangenheit, dann van der Velde und Gropius als aus einer neueren Vergangenheit, dass man dann einen intellektuellen Bogen schließt zu einer heutigen Zeit und sagt, hallo, was sagen uns alle vier in dem Sinne heute? Ich meine, wäre das nicht die Aufgabe der Klassikstiftung, das genau zu leisten?
Naja, also die Menschen glauben ja immer, Historisierung sei Heroisierung. Das Gegenteil ist richtig. Historisierung ist immer kritische Distanz. Aber erst Historisierung macht es möglich, aus einer Gegenwart über eine überlieferte kulturelle Stufe, eine Epoche zu sprechen. Und wenn man das nicht tut, sondern Historisierung immer nur als Heroisierung betreibt, ja, dann kommt man nie in der Gegenwart an. Und was wir hier versuchen, ist das genaue Gegenteil. Wir wollen sagen, wir wollen nicht eigene Positionen gegen die historisch tatsächlich stattgefunden habenden Epochen, Phänomene setzen, sondern wir wollen uns fragen, was haben wir heute mit den damaligen Fragen zu tun? Und darum geht es in diesem Museum. Und darum geht es auch, wenn wir Weimar als Klassikerstadt in Anführungszeichen heute bezeichnen.
Herr Seemann, Sie hören im Sommer auf als Präsident der Klassikstiftung, dann übernimmt Ihre Nachfolgerin Ulrike Lorenz. Ja, ist das Werk, Ihr Werk mit dem heutigen Tag vollendet?
Ja, ich kann jetzt bald ein bisschen mehr nachdenken.
Danke an Helmut Seemann. Darauf freuen Sie sich, ja?
Darauf freue ich mich sehr, ja.
Präsident der Klassikstiftung Weimar. Und das war Fazit live von der Eröffnung des neuen Bauhausmuseums hier in Weimar. Danke an alle Beteiligten, Ihnen auch, Herr Seemann. Danke ans Team. Ich bin Marietta Schwarz. Damit tschüss, machen Sie es gut.